Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallihallo zusammen.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir starten direkt. Patrick, was gibt's Neues bei dir?
Ja, viel zu viel Arbeit. Ich habe zwar mit Cthulhu wieder angefangen, habe einmal einen One-Shot gespielt jetzt im Januar und dann kam die Lust auch wieder, meine kleine Lovecraft Country Kampagne ins Laufen zu bringen. In dem Zusammenhang, ich meine, da kann man vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen, ist mir dann auch nochmal der Unterschied zwischen, also wie groß der Unterschied ist, wenn man One-Shot spielt im Vergleich zu so einem Kampagnenspiel, aufgefallen, weil meine Spieler haben das Abenteuer natürlich nicht gelöst, so wie man sich das vorstellt, aber trotzdem ein sehr schönes Ende, weil die Reporterin, die von Anfang an geglaubt hat, das ist alles nur Humbug, auch nach dem Abenteuer immer noch rausgehen konnte und sagen konnte, das ist alles nur Humbug, und unser Spieler, der schon seit mehreren Abenteuern dem Mythos hinterherjagt und an der Grenze zum Wahnsinn ist, miterleben musste, wie sie dann da lang ging und sagte, das ist ja alles sowieso nur Humbug. Wie konnte ich überhaupt nur darauf reinfallen und so. Also sehr schön. Und sowas macht eigentlich auch nur im One-Shot Sinn.
Das wird nicht lange so weitergehen. Irgendwann erwischt sie der Mythos alle.
Da kommt sie nicht dran vorbei. Davon gehe ich auch aus. Ansonsten machen wir vielleicht hier schon mal einen kleinen Freuden-, Jubel-, Werbeblock. Wir sind für den Golden Geek Award nominiert in den USA, wer es noch nicht mitgekriegt hat.
Juhu!
Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank an die Kollegen vom Volljeder-Podcast, die uns darauf aufmerksam gemacht haben.
Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt irgendwann mitbekommen hätten.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Trotzdem interessant. Vielleicht bei der Preisverleihung. Nein, ich glaube, die Chancen sind da sehr überschaubar bei der Konkurrenz, die da im Raum steht, die auch von den meisten Leuten, die dann da abstimmen dürfen, auch verstanden wird. Das ist bei uns wahrscheinlich
aber
weniger der Fall.
Als einziger deutscher Rollenspiel-Podcast in der Nominierungsliste neben Kenneth Hyde und Robin Laws, klasse Sache. Also mehr möchte ich schon gar nicht haben. Also
ja, dabei sein ist alles. Das ist so wie mit den kleinen Ländern jetzt bei den Olympischen Spielen. Dabei sein ist alles. Und wenn wir da mit unserem kleinen Fähnchen mitlaufen, ist doch auch schon sehr toll. Ja.
Muss überlegen, der einzige nicht englischsprachige Podcast, meine ich, oder? Das ist auch schon.
Ja. Also wenn jemand von euch zu den Ausgewählten gehört, die damit abstimmen dürfen, freuen wir uns natürlich über eure Stimme. Ich glaube, ich habe das Verfahren da nicht ganz mitgekriegt. Ich glaube, man muss ja irgendwie Premium-User sein und solche Geschichten. Dann darf man damit abstimmen. Also da freuen wir uns über eure Unterstützung. Ansonsten freuen wir uns auch schon über die Nominierung.
Ja,
und Gerüchte darüber, dass es irgendwann ein Deathmatch zwischen den verschiedenen Podcasts gibt, wie sie bei Twitter schon ausdiskutiert worden sind, weisen wir an dieser Stelle erstmal zurück.
Gut, das ist auch schon mal nicht schlecht. Also ich habe mich auch sehr gefreut über das Ganze und schauen wir mal, was daraus wird. Allein die Nominierung ist schon eine besondere Ehre, weil es auch nicht so viele Rollenspielpreise mehr gibt. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, gar keinen Rollenspielpreis mehr, bis auf diesen RPC Award. Aber ja.
Also wartet ihr jetzt tatsächlich noch auf irgendeine Preismeldung? Also für mich ist die Sache jetzt gelaufen. Ich freue mich für Nominierung
so.
Und
ja,
dann bin ich mal gespannt, wer.
Ich glaube, da rechnen wir nicht wirklich mit.
Sparen wir uns eine Reise nach Dallas, ist auch ziemlich teuer. Matthias, was gibt's denn bei dir noch?
Ach, wobei, einmal mal kurz über den Teich. Ja, bei mir, das zieht sich vielleicht so durch, ich konnte mich wieder nicht großartig mit Rollenspielen beschäftigen.
Dragon Age liegt
immer noch da, ja, liegt auf dem Nachtkonsölchen, ungeöffnet seit Wochen, aber irgendwann. Gleichzeitig trudelten hier aber Pakete noch und nöcher ein. Ob Legacy, das Brettspiel, neuerdings Netrunner, ganz tolles Kartenspiel, habe ich letztens ausgepackt und den ganzen Sonntag mitverbracht. Dann haben wir letztens eine Runde Twilight Imperium gespielt. Und mir fiel heute so dabei ein, eigentlich mit meinen ganzen Eskapaden um dieses Spiel müsste ich eigentlich mal so einen Guide für Anfänger schreiben oder irgendwie so eine Folge machen, weil irgendwie glaube ich, mittlerweile habe ich so raus, wie man dieses Monstrum einigermaßen bändigen kann. Und jetzt sag es mir, Daniel, du hast es zum ersten Mal gespielt. Ich hatte es vorher schon einmal gespielt und ich habe mir quasi Mühe dabei gegeben, es so einsteigerfreundlich wie möglich zu machen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Wir haben mit 4 Leuten gespielt und fast alle haben nach ungefähr jetzt gerade mal 4 bis knapp 5 Stunden Spielzeit. Nein, wir haben natürlich nicht das Spiel beendet, aber wir haben eine Menge davon gesehen und alle hatten Lust auf mehr und haben quasi mit der Prämisse, wir lernen das Spiel einfach mal kennen, haben sie sich diesem Monstrum genähert. Falls es jemand nicht kennt, ein episches Weltraum-Schlachtenspiel, Politik, Wirtschaft, alles mit dabei. Aus dem Jahr 2005 Fantasy Flight Flagship Game, kann man so sagen, in der eben dritten Edition und wird auch immer weiter produziert. Ob es da einfach eine vierte geben wird, wird heiß spekuliert, aber schauen wir mal. Daniel, was hast du davon gehalten?
Besser als erwartet. Also ich mag diese Monsterspiele nicht. Ich mag auch diese extrem lange Spielzeit nicht dabei. Aber ja, von der Einleitung her, also hast es so weit so gut rübergebracht. Also es ist verständlich, es ist verständlicher, als es auf den ersten Blick erscheint. Die Optionen überwältigen einen aber dennoch als Spieler, wenn man da zuerst sitzt und nicht weiß, wo ich in welche Richtung ich meine Technologien entwickle, wie ich Schiffe baue und was für Optionen ich am Anfang des Zuges wähle und so weiter. Aber insgesamt finde ich es von diesen Strategiespielen eigentlich sehr gut. Also mir gefällt es sogar besser als der Eiserne Thron.
Da muss ich sagen, das finde ich schon beeindruckend. Aber ne, da merkt man direkt, woher Daniel kommt. Das ist eben, wenn man das Spiel natürlich dann als erstes Mal spielt, dann logisch wird man von so vielen strategischen Elementen erstmal überfordert. Aber man kann das Spiel dennoch eigentlich sehr gut spielen. Und im Gegensatz vielleicht zum Eisernen Thron verzeiht es sogar da den einen oder anderen Fehler etwas besser. Und zumal vielleicht von der Einstellung her, wir haben uns einfach getroffen, wir haben gesagt, pass auf, wir gucken uns das an. Wir haben keine Chance darauf, das Spiel zu beenden. Wir gucken uns nur mal an und nähern uns diesem Monstrum. Und das hat dann eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und ich meine mal dazu, falls der eine oder andere jetzt von dem Spiel mal gehört hat oder so und von diesem Bollwerk an Brettspielen und 12 Stunden Horrorgeschichten, da habe ich immer das Gefühl, da hat aber irgendjemand was falsch gemacht, weil es gibt eine Menge optionaler Regeln in dem Spiel und ich denke mir immer, solche Horror-Stories können doch nur passiert sein, wenn jemand meint, ich lese einmal die Regeln durch oder ich lese sie mir noch nicht mal vernünftig durch und packe dann direkt alle optionalen Regeln rein, die ich gut finde. Man kann sich dem Spiel auch nähern und erstmal alles Überflüssige wegnehmen. Man nimmt die leichtesten Strategiekarten und so weiter und so fort. Also das Spiel lässt es zu, dass man sich dem Spiel auch sehr leicht nähert, indem man erstmal die Grundmechaniken durchgeht. Lange Rede, kurzer Sinn, komme ich bestimmt später nochmal darauf zu, beschäftige mich gerade sehr, überlege noch die letzte Erweiterung mit dazu zu kaufen und bearbeite quasi weiter meine Spielrunde, dieses Spiel eben zu einem Spiel zu machen, was man nicht nur in einer Marathonsitzung am Samstag von irgendwie 13 Uhr an spielen kann, sondern vielleicht auch mal, jetzt nicht gerade zwischendurch, aber sagen wir mal, wenn man sich normal um 19 Uhr trifft oder 18 Uhr trifft, dann könnte das Spiel auch machbar sein.
Wird sich zeigen. Ich mag nicht so recht an glauben, aber man wird sehen, wie man das
Ich glaube daran.
Sehr gut. Dann glaubt für uns alle mit. Ja, ich fasse mich ebenfalls kurz. Ich habe, wie man ja auf den Blogposts erkennen konnte, Dragon Age gekauft, das Computerspiel. Mein erstes Computerspiel seit, ich glaube, 5 Jahren oder 6 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau. Das Spiel spielt sich gut. Ich habe es deswegen gekauft, weil wir ja das Rollenspiel spielen wollten. Leider dauert es ja noch ein bisschen, bis Matthias es vorbereitet und ich darf es nicht leiten. Also musste ich mir natürlich irgendein Äquivalent suchen, mit
Gibt ja
dem ich
nicht
mir
so, als
meine
hätte man
Zeit
nicht genug
vertreibe.
Alternativen, ne?
Ja, aber es interessierte mich eben. Dragon Age hat mich jetzt eben sehr interessiert.
Ja, umso besser, wenn du das Spiel spielst, dann muss man dir nicht alles erklären, ne? Also, was hältst du von der Welt?
Die Welt ist soweit gut, ja. Sie ist sehr düster, hat ein paar interessante Twists, reichlich Konflikte, ist also eine gute Rollenspielwelt. Das Einzige, was natürlich sehr nervig ist, ist, dass man innerhalb des Rollenspiels, also dann tatsächlich des Pen-and-Paper-Rollenspiels, man kaum bis wenig Informationen über die Hintergrundwelt erfährt. Man muss sich also zwangsläufig alles über dieses Computerspiel aneignen oder man holt sich diesen Dragon Age Compendium, dieses sehr schöne Artwork-Buch und die Romane. Dann kann man das auch so machen, aber es ist am einfachsten, das Computerspiel zu spielen. Anders kriegt man eigentlich die Infos nicht zusammen. Aber eigentlich wollte ich überhaupt nicht über Dragon Age reden, weil das ist...
ich wollte gerade sagen, warten wir nicht was anderes?
Ich wollte nämlich eigentlich erwähnen, dass wir dann angefangen haben, Conan zu spielen.
Wer übrigens mehr über Dragon Age wissen will, der kann gerne Daniels hervorragend geschriebene Blogartikel... Entschuldigung.
Ja, ja. Eigenlob, ja. Zumindest kam es nicht von mir, danke.
Bitte.
Nun jedenfalls, wir haben angefangen, Conan zu spielen. Und das Ganze fing damit an, dass ich einen Podcast gehört habe, einen amerikanischen, wo sich die Gruppe darüber unterhalten hat, dass sie bald einmal Conan spielen wird. Und hat sich dann so mehr oder weniger über die Welt unterhalten, das Setting und natürlich auch die Kurzgeschichten von Robert E. Howard. Und ich dachte mir, ich habe diese Robert E. Howard Kurzgeschichten seit Jahren hier rumliegen. Und ich habe die nie gelesen und ich weiß eigentlich, dass sie gut sind. Und während ich den Leuten meinen Podcast zuhöre, kommen mir schon 20 Ideen, was ich damit anstellen kann. Also bin ich nach Hause gefahren, habe mir die Kurzgeschichten genommen, habe angefangen zu lesen und war sofort sehr begeistert. Also haben wir dann relativ zügig Conan gespielt und wir spielen es mit einer Rune-Quest-Variante, würde ich mal sagen. Also das Ganze nennt sich Open-Quest, funktioniert im Grunde wie Cthulhu. Also ist ein Prozentsystem, es ist nicht besonders sexy, aber es funktioniert. Und da der Cthulhu-Mythos ja auch im Conan-Mythos vorhanden ist, kann ich also ein paar Sachen wiederverwenden und habe auch sofort entsprechende Werte für Kreaturen und für Zaubersprüche und dergleichen. Das macht also unheimlich viel Spaß. Und da werden wir auch nochmal in einer anderen Folge etwas genauer drauf eingehen. So, soweit der Überblick, was wir in der letzten Zeit so getan haben. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Episode. Da es am 14. Februar einen besonderen Tag gibt im Jahr, der nicht nur von der Blumenindustrie ausgedacht wurde, sondern wahrscheinlich noch von einigen anderen Leuten.
Pralinenindustrie.
Richtig, Grußkarten auch nicht zu vergessen. Haben wir uns überlegt, machen wir doch mal eine Folge zum Thema Liebe und Romantik im Rollenspiel. Das klingt jetzt bestimmt für viele Leute abschreckend.
Du hast gesagt, wir machen eine Folge über Liebe und Romantik im Rollenspiel.
Wer jetzt noch weiterhin zuhört und von dem Thema nicht abgeschreckt ist, wird in den folgenden 30 Minuten ein wenig darüber erfahren, wie man Liebe und Romantik in sein Rollenspiel einbauen kann. Ich kam deshalb auf die Idee, weil ich mich erstmals damit wirklich konfrontiert sah, als ich Pendragon geleitet habe. Vorher ist das nie groß ein Thema gewesen. Und ich glaube auch, dass es in vielen anderen Runden selten ein Thema ist. Im Gegensatz aber zu Computerspielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Dragon Age denke, da gibt es wieder die Romantik-Szenen und diese Romanzen, denen man nachgehen kann.
Aber ich glaube, das hängt auch mit Gruppenkonstellationen und Ähnlichem zusammen, warum man es bei dem einen System macht oder vielleicht auch nicht.
Wie sieht's denn bei euch aus? Also, ihr spielt ja DSA, also sonst Matthias spielt ja immer mit mir. Der kann dann bestätigen, dass ich nicht viele romantische Elemente in meinen Spielen habe. Aber
ich würde ja jetzt schon fast zum Fazit kommen, wenn ich jetzt zu viel sage, aber bei uns gibt es durchaus Elemente, wo ich mit der Romantik spiele, weil sie, damit führe ich vielleicht einfach erstmal in das Thema ein und greife dann später immer wieder auf meine Gruppenerfahrungen zurück, weil sie natürlich einen super Anker bieten, um Charaktere und mit ein bisschen Glück auch die Spieler emotional zu packen. Also dadurch, dass der Charakter eine Bindung zu einem anderen Charakter oder einem Nichtspielercharakter aufgebaut hat, kann ich ihn natürlich auch in bestimmte Richtungen lenken oder einfach einen gewissen Druck ausüben. Wenn der in Gefahr ist, dann sollte der Spielercharakter und der Spieler vielleicht auch etwas engagierter daran gehen, dieses Problem zu lösen.
Das Interessante ist ja daran, dass man mit diesen Romantikplots schöne neue Konflikte aufbauen kann.
Darf ich da mal kurz direkt in die Suppe spucken? Welche Art von Konflikte gibt es bei einer Liebesbeziehung, die es bei, diese Konflikte, die ich nicht über eine familiäre Beziehung, ob es jetzt Brüder oder wie auch immer oder Familie, ja, ob es jetzt eben die Geliebte, die geklaut wird oder entführt wird oder eben die Geschwister. Welche Arten von neuen Hindernissen stellst du dir dann vor, wenn ich die jetzt reinbringen kann? Wenn ich quasi das Motiv Romantik mit in meiner Rollenspielrunde implementiere. Ich meine, ihr habt es ja offensichtlich bei Pendragon live miterlebt.
Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass du einen Liebhaber oder eine Geliebte ja einfacher ins Spiel integrieren kannst, als zu sagen, hey, da ist übrigens ein neuer Bruder von dir. Das heißt, das ist ja schon ein Element, was ihn da reinbringt. Und auch ein Geliebter kann ja dann zur Familie werden. Also bei Pendragon spielt das ja wegen dem ganzen generationenübergreifenden Spiel nochmal eine ganz andere Rolle, eine Geliebte zu finden, die dann die Ehefrau wird, die dann hoffentlich viele Kinder zur Welt bringt, die dann hoffentlich lange überleben, damit, wenn mein Charakter irgendwann stirbt, ich einen von diesen Kindern weiterspielen kann, 20 Jahre später in der Zukunft. Das ist natürlich, sage ich mal, beim normalen Kampagnenspiel immer etwas schwieriger, wo natürlich sich auch das Hindernis in den Raum stellt, was machst du denn, wenn jetzt in so einem klassischen Fantasy-Setting, du bringst da jetzt, das ist keine Romanze zwischen Spielern, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, sondern das ist eine zwischen einem Nicht-Spieler-Charakter in einem bestimmten Dorf und den Spielern. Was passiert, wenn die Spieler dann, wie in Fantasy-Geschichten eben üblich, sie weiterziehen? Was passiert denn dann mit dieser Liebesgeschichte? Hat man dann immer ein NSC an der Backe und solche Geschichten?
Eine in jedem Hafen, dachte ich jetzt.
Ja, aber genau, das ist so eine Frage.
Das andere ist natürlich, was ist, wenn die angebetete Frau oder der angebetete Mann einfach überhaupt kein Interesse an ihr hat? Das kann sowohl sein, dass ein NSC sich in einen Spielercharakter verguckt hat, als auch umgekehrt.
Ah, du bist jetzt bei einem anderen Problem, genau, die Beziehung besteht noch nicht, sondern die Romantik im Spiel im Sinne von Eroberung während eines Abenteuers genau. Zum Beispiel.
Das wäre dann sozusagen schon unser zweiter Punkt, also das Interessante dabei ist Liebe als Abenteuer.
Kann man einfach als Quest einbinden? Ich stelle mir das so schwierig vor. Das ist doch quasi spielergetrieben.
Es ist bei Pendragon ist es hervorragend. Also ich werde häufiger hier Pendragon verwenden müssen, weil es einfach auch so gut funktioniert. Weil da Romantik eben so abstrakt gesehen wird, dass man es eben tatsächlich als Quest benutzen kann. Da ist dann nämlich einfach die angebetete Dame, die dem Ritter schwere Aufgaben stellt, damit das Herz sozusagen erobert wird, dann kann man das tatsächlich sehr gut als Quest oder als Abenteuer benutzen. Ich meine, Patrick hat das Ganze ja schon erlebt. Er musste eine, ich glaube, blaue Rose aus einem Dornengestrüpp pflücken, ohne sich die Hand zu verletzen oder sowas, meine ich.
Ja, irgendwie sowas. Ich hatte ja schon zweimal das Vergnügen bei Pendragon. Das eine Mal war so eine ziemlich blöde Questreihe. Da warst du, glaube ich, sogar noch dabei, ne? Wo ich für meine Angebetete, in Anführungsstrichen, Questreihe hatte. Und dann die andere Geschichte gab es da auch. Das ist da abstrakt und ist da ein Aufhänger. Ich würde das ansonsten ein bisschen ähnlich sehen wie Matthias. Es ist dann die Liebe zu finden, stelle ich mir so als Abenteuerfänger in so einem klassischen System etwas schwieriger vor, ehrlich gesagt. Also ich meine, gut, bei DSA gibt es diese Zwergengeschichte, da gibt es weniger Frauen als Männer und darum müssen die Männer in die Welt hinausziehen, um sich zu beweisen und vielleicht schon Schmuck zu finden, um dann eine Frau von sich zu überzeugen. Da schwingt das so ein bisschen mit, diese Frage. Das kann man da natürlich auch noch immer schöner ausgestalten, aber habe ich zumindest bisher in meiner Runde auch noch nicht gehabt. Ja, das so als Aufhänger wäre für mich wirklich eine bestehende Geschichte und du versuchst dann einen Spieler da in Bedrängnis zu bringen, weil diese Person womöglich in Gefahr ist oder ähnliches.
Was da auch hervorragend funktioniert ist, wenn du jetzt schon diese Sache mit den Zwergen machst. Es gibt also zu wenig Frauen und Zwerge streiten also darum, wer die Frau bekommt. Das ist eigentlich großartig, weil du dann sofort auch einen Konkurrenten einbauen kannst.
Ja, genau.
Und im Idealfall, das ist so eine Geschichte von John Wick gewesen, der hatte mal so ein Video dazu gepostet, im Idealfall machst du dann das genaue Gegenteil von dem Spielercharakter, der um die Frau wirbt. Also ist der Spielercharakter so ein Kampfkoloss, ist der NSC, der Konkurrent, natürlich dann so ein gewiefter Barde mit einem hohen Charisma-Wert oder irgendwie sowas. Und dann hast du direkt schon einen Gegner, den du aufs Tiefste hast und du willst natürlich unbedingt die Frau haben, weil die Frau natürlich im Besitz der großen Zwergenaxt von ihrem Großvater ist.
Ja, ist aber natürlich sehr auf einen Spieler immer fokussiert, ne? Da, ich glaube, das ist vielleicht eines der Hauptprobleme, warum ich diese Romantikplots neben vielleicht offensichtlichen Problemen, zu denen wir dann später kommen, in wenigen echten Situationen im Spiel habe, oder? Weil die anderen Leute zusehen, helfen. Wir kommen dazu, das ist dann hier auch im Artikel erwähnt, die können ja helfen. Du kannst ja dann tatsächlich die Leute auch dann damit einbinden, dass sie während einer Feier die anderen Leute ablenken, die beiden irgendwie die Möglichkeit überhaupt geben, sich zu unterhalten und sich, dass sich da etwas überhaupt erstmal entwickeln kann. Aber grundsätzlich heißt es natürlich erstmal, um jetzt mal wieder hier auf den Spieltisch zu kommen, du musst einen Spieler erstmal davon überzeugen, ob er in diesem Plot die Hauptrolle übernehmen will. Und dann ist es tatsächlich die Hauptrolle dieses Plots, oder?
Das ist so, glaube ich, das ist so. Ich finde auch, da muss man vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, wie kriegt man Spieler dazu, das zu machen. Ich glaube, auch das muss schon eine Spielerentscheidung sein, sich in so eine Romanze hineinzubewegen. Da kann man niemanden zu drängen. Und dann ist das so, dass natürlich der Fokus an diesem Spielabend etwas stärker auf diesem Spieler liegt. Das ist dann sozusagen der persönliche Plot dieses Spielers, der dann in dem Spielabend eingearbeitet wird. Das ist.
Ich will nicht, dass das hier so klingt, als hätte ich da überhaupt was gegen. Wenn das
Nö, nö.
als meine persönliche Quest, könnte ich mir das sogar ganz besonders gut vorstellen. Das wäre mal was anderes. Ich meine, und wenn es dann, wie du eben sagst, noch in so einen gewissen Hintergrund eingebettet wird und noch eher passt vielleicht auf so einen Charakter oder eben der Zwergenbild, umso besser, aber nicht nur quasi. Ist einfach mal wieder was Neues, ne? Sieht man doch eher sehr selten.
Das Ganze ist natürlich eben die Spotlight-Zeit des Charakters. Also ich denke, das kann man gut einweben als Spielleiter.
Ja, aber es ist ja nicht nur vielleicht eine Szene, sondern es ist ja vielleicht wirklich eine Quest, ein Abenteuer, der sich dann einen Abend damit beschäftigt. Aber ich glaube, das ist im Rahmen einer Kampagnenplanung auch okay, weil es wird auch immer Abende geben, wo andere ein bisschen weiter im Fokus rücken. Das ist wie bei Fernsehserien. Da gibt es dann manchmal eben auch die eine Sendung, wo der Fokus auf dem Charakterhintergrund von einer Person etwas stärker liegt und.
Das ist eigentlich ist das kein Problem. Also bei Pendragon läuft das eigentlich sehr locker ab über eine Solo-Quest dann eben. Das sind dann zwei, drei Würfelwürfe, wo du dann eben versuchst, ein Gedicht für die Dame zu komponieren oder mit ihr im Wald spazieren gehst oder irgendwie solche Sachen. Das kann man eigentlich nebenbei machen. Es gibt dann aber auch tatsächlich Sachen, und ich glaube, das funktioniert in jedem Rollenspiel gut, dass du kleine Aufgaben im Laufe der Zeit bekommst von deiner Angebeteten. Und wenn du die dann eben zufriedenstellend erfüllst im Laufe der Zeit, dann ergibt sich daraus dann der Weg in eine Beziehung.
So, was ist, wenn nicht alle damit einverstanden sind oder irgendwie Schwierigkeiten damit haben? Oder du merkst vielleicht mit deinem Hauptcharakter, der sieht die ganze Sache vielleicht etwas ernster oder vielleicht nicht ernst genug, wie du das als Spielleiter handhaben willst mit deinem Romantikplot. Allein wenn es vielleicht schon so kleine Kommunikationsschwierigkeiten sind wie, ja, mach mal hier so einen Wurf für so ein Gedicht oder nee, Moment mal, wir planen jetzt den ganzen Abend, wie du hier mit deiner Holden zusammenkommst.
Es ist im Grunde ganz einfach. Also, es ist so wie bei allem im Rollenspiel. Wenn die Leute das nicht haben möchten, dann brauchst du damit gar nicht großartig planen. Also, wenn jemand keine Dungeon-Abenteuer spielen möchte, dann lohnt es sich nicht, einen Abend lang Dungeon-Abenteuer zu spielen. Die Frage ist eben nur, verpasst man nicht etwas, wenn man sowas nicht macht? Also, ich glaube, dass wir viele andere Aspekte des menschlichen Lebens im Rollenspiel sehr häufig ausspielen, aber den Teil sehr selten.
Ja, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass du damit in einen Bereich eindringst, der auch nicht ganz einfach mal eben zu spielen ist. Also mal eben loszuflirten oder was auch immer, kann auch nicht jeder. Und dann fühlt man sich vielleicht blöd vor seinen Mitspielern, weil man da plötzlich loslegen muss. Und unter Umständen, wenn es jetzt um Spieler-Spieler-Kommunikation geht, also zum einen würde ich es mir in reinen Männergruppen etwas
Kommen wir mal auf den
oder.
Punkt der Sache. Ich flirte ja
Also,
nicht mit
ohne das homophob zu meinen, ne? Aber es ist eben schwierig, vielleicht in der einen Runde, wenn du dann plötzlich dann den anderen Mann anflirten musst. Und ich meine, generell ist es vielleicht auch, wenn du eine andere Frau da anflirten musst, nicht ganz einfach. Also, bei Spielerinteraktionen Interaktion ist es noch eine Spur schwieriger, sowas reinzubringen. Und auch gegen NSCs, da flirtest du ja im Prinzip auch mit dem Spielleiter.
Ja, das ist genau das
und
Problem
das ist,
dabei.
Das ist schwierig.
Und das ist, da gibt es eigentlich, ich sehe da keinen Unterschied darin. Ich flirte eben nicht mit einer heißen Blondine, sondern dann mit dem Daniel oder was der dann darüber sitzt. Und das ist schon. Ja?
Ja, und das Entscheidende ist, selbst wenn du da die heiße Blondine hättest, ne, sage ich jetzt einfach mal, um dich zu zitieren, wäre nicht gesagt, dass sie auch eine heiße Blondine spielt, sondern sie könnte ja jemanden spielen, der so absolut nicht dein Typ wäre, ne? Und trotzdem wäre es dann vielleicht nicht, würdest du vielleicht mit der heißen Blondine und nicht mit dem Charakter flirten, sage ich einfach mal so. Auch das kann ja ein Problem sein.
Sicherlich, ja.
Das ist sozusagen etwas Unangenehmes, solche tiefen Emotionen dann auszuspielen. Das ist ja, denke ich, jedem bewusst. Darum finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass eben das Pendragon auf eine sagen wir mal, klischeeartige Weise macht. Also es so überzeichnet ist und eben Liebe tatsächlich als Abenteuer angesehen wird.
Ich sehe das da tatsächlich auch etwas leichter, genau, weil dann alle etwas lustiger daran teilhaben können und sich dann darin wohler fühlen wahrscheinlich, weil für alle die Ironie und die Satire dabei bewusst ist. Aber es ist eben was anderes, wenn ich in einem anderen, im Cthulhu oder irgendwo ähnliches, wo es vielleicht ernst gemeint sein soll, da ist eben die Frage, wie sehr sind die Leute jetzt Method Actor, dass sie das tatsächlich einander antun, in Anführungszeichen. Oder wird das eben als ein Würfelwurf abstrahiert, was dann natürlich auch möglich ist, wie es ja beim Kämpfen auch
gefällt. Ich finde generell ist es einfacher, das ging mir gerade durch den Kopf, als du Cthulhu ins Spiel brachtest, wenn es nicht um Romantik geht, aber durchaus eine Beziehung existiert. Also das verheiratete Ehepaar kann man ja trotzdem auch bei Cthulhu sehr gut spielen, weil da geht es ja dann nicht darum, große noch Romantik zu zeigen, sondern da ist schon alles da und in den 20er Jahren war sowieso alles einfacher. Nein, so wollte ich es jetzt nicht sagen. Aber da geht es nicht um Romantik. Sag ich mal, bei Cthulhu stelle ich mir schwierig die große romantische Szene vor, außer vielleicht ganz am Ende, aber dann ist der Spielabend eh vorbei. Aber so mitten im Abenteuer.
Denk an die Geschichten. Also denk an das Ding auf der Schwelle, wo Ezinet Wade den armen Derby verführt und anschließend seinen Körper klaut. Also Plots gibt es dann dazu auch im Cthulhu-Mythos sozusagen.
Ja, ich weiß, die Mena und Janine haben ja mit ein paar anderen, auch bei Nadja auf der Cthulhu-Con beispielsweise ein Abenteuer gespielt, was bewusst nur für Frauen gedacht war, weil da auch mit Romantik sehr stark gearbeitet wurde und was da wohl auch sehr gut ankam.
Das ist ja schon, das ist ja schon wieder diskriminierend uns Männern gegenüber.
Ja, weil ich meine, das macht es natürlich vielleicht eben auch einfacher, wenn man das dann so in so einer Runde spielt, ne? Du kannst ein Abenteuer natürlich auch auf sowas aufbauen.
Ich polter da gerne mal heraus. Ich halte mich grundsätzlich eigentlich eher fern davon, gebe ich zu, weil für mich gilt dann wieder so ein Regelsatz. Ich kann die anderen Leute auch nur bis zu einem gewissen Grad einschätzen und ich will eigentlich bei solchen, dem einen oder anderen Thema anderen Leuten ungern auf die Füße treten. Das kann ja auch schon passieren, wenn du so ein Thema eröffnest, jemand anders hat automatisch eine andere Hemmschwelle oder auch andere Grenze als du. Und das muss jetzt noch nicht mal sein, dass meine Grenze, auch wenn ich das Abenteuer leite, die muss noch nicht mal weiter sein als die meiner Spieler. Vielleicht überraschen die mich und ich fühle mich auf einmal unwohl mit dem, was ich mit denen spiele. Ich tue mich damit extrem schwer, gebe ich zu.
Das geht mir ähnlich. Wenn ich jetzt an unsere DSA-Runde gebe, war es einmal eine Geschichte, die sich zwischen Spielern angedeutet hatte.
Ja, noch schlimmer. Ja, okay, erzähl weiter.
Nee, da hatte ich ja sozusagen nicht viel mit zu tun. Die war aber auch nie sehr weitgehend. Du wusstest, da ist irgendwie eine Geschichte da, aber er sagte, ja, lass uns das, wir müssen ja haben jetzt momentan Wichtigeres zu tun, so ungefähr. Ne? Also, du wusstest, da gibt es eine Bindung, aber die wurde nie wirklich vorangebracht vor dem Hintergrund der großen Verantwortung. Und die andere Geschichte, die es da gab, existierte eigentlich nur im Hintergrund. Und auch in dem Sinne, dass die Spielerin mir, also ihren Mann, den sie sozusagen im Hintergrund hatte, so in der Zwischenzeit kennengelernt hatte, quasi aufgebaut hatte. Das heißt, sie hat mir gesagt, wie der agiert und so weiter, sodass ich da auch nicht viel mit zu tun hatte, sondern einfach von ihr einen NSC mitgegeben bekommen habe, der aber in den eigentlichen Abenteuern auch immer nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat und maximal irgendwie am Rande mal auftaucht oder ähnliches. So das wirklich aktiv nach vorne bringen und tue ich mich auch ehrlich gesagt relativ schwer mit, wenn man es wirklich in einem ernsthaften Rahmen betreiben will.
Ich sehe das Ganze sehr pragmatisch. Also für mich ist das ein Werkzeug, mit dem ich einen weiteren Hebel ansetzen kann, um einen interessanten Konflikt für einen Spieler zu bauen. Bei Pendragon gibt es ein wirklich sehr schönes Abenteuer, was sich über mehrere Jahre erstreckt, wo tatsächlich einer der Ritter, und es ist wirklich dann eine Person, eine Dame hofiert. Und es ist eine sehr lange Quest, die er da auf sich nimmt. Aber sie ist dann eben auch sehr lohnend und hat dann eben auch ein sehr schönes Ende.
Und ja, aber die hat, korrigiere mich, wenn ich das, ich kenne die Quest ja nicht, aber sie hat wenig mit der NSC, also was für mich ja nicht das Problem ist, einen NSC zu benutzen, um eine Geschichte draus zu machen. Was für mich das Problem ist, am Spielabend die Interaktion zwischen diesem NSC und dem Spieler vernünftig rüberzubringen. Das ist für mich das Problem, eine Geschichte draus zu machen und den Spieler in eine Bedrohungssituation oder da eine Aufgabe draus zu machen, das Herz dieser Person zu gewinnen oder ähnliches, das ist wirklich nur ein Werkzeug. Das kannst du im Hintergrund benutzen und da kannst du auch mit dem Spieler im Hintergrund sagen, denk dir aus, wie deine Person sein soll, ist mir egal, du bist aber in die verliebt, so jetzt mal ganz platt gesagt. Ne? Das kann man alles machen, ohne dass ich da jetzt irgendwie selber emotional Gefühle rüberbringen müsste. In Anführungsstrichen.
Ich da einmal nur sagen, ich finde, das ist so eine, das wirkt aber auch schnell vielleicht wie so eine exklusive Pendragon-Diskussion. Die Frage ist, ja, da ist das sehr gut drin und da passt auch phänomenal zu einer Queste, gebe ich zu. Die Frage ist aber, ich greife da meinen Punkt von Anfang, vom Anfang wieder auf, den Hebel, von dem du sprichst. Ich hätte quasi das Gefühl, hör mal, den kann ich durch einen Familienangehörigen leichter anbringen, ohne eventuell Grenzen zu verletzen.
Ich finde, man muss das Ganze den Spielern überlassen. Man kann Andeutungen machen und wenn ein Spieler sagt, hör mal, ich hätte das gerne, dann greift man das auf. Oder kann man überlegen, ob man das aufgreift. Da muss man ja auch immer gucken, worauf hat man selber Lust und schafft damit einen neuen NSC.
Ja, genau.
Ich in der Kampagnenwelt finde ich, kann man das eigentlich auch in jeder Welt, glaube ich, relativ gut machen, den Spielern eben die Möglichkeit zu geben, wenn die irgendwie was haben wollen an Nicht-Spielern-Charakteren, denen zu kreieren, ob ich dann da was draus mache, das muss ich dann, kann ich ja selber dann noch entscheiden. Aber den Spielern die Freiheit zu geben, wenn zu mir jetzt ein Spieler sagt, hör mal, ich fand jetzt diesen NSC da ganz, ganz nett, keine Ahnung, kann man da nicht jetzt in den nächsten Monaten, haben wir eh nichts zu tun, ich bleibe in der Stadt, kann man da nicht irgendwie was draus machen, dann kann man sowas ja im Hintergrund laufen lassen, ohne da jetzt sich in einerseits wirklich das auszuspielen, sondern da einfach einen Fakt zu schaffen und andererseits dann zu gucken, was macht man damit. Aber ich sag mal, wenn ein Spieler sowas sagt, zu mir sagen würde, wüsste ich ja schon, der hat ein Interesse daran, dass das emotional irgendwie zur Geltung kommt.
Da ist der Kernpunkt.
Und genau. dann kann man natürlich auch sagen, okay, aber dann nutze ich das unter Umständen eben auch mal aus. Ne?
Dann hat auch offensichtlich der Spieler damit keine Probleme, wenn du das dann, ne? Genau. weil er ja darum bittet, quasi das zu einem Element des Spielabends zu machen und auch vielleicht der weiteren Kampagne oder weiterer Spielabende. Da kommt ja auch nochmal mit dazu, Daniel, dass wenn man das spielt, dann will ich vielleicht als Spieler, aber auch nicht mit meinen Kollegen, ne, manchmal ist man eben doch in einer exklusiven Herrenrunde, so, und dann ist es eben vielleicht leichter auch für mich, ja, die Beziehung zu einer Schwester zu spielen, als eben zu einer Ehefrau, und die ich dann mit meinen Kollegen austarieren möchte.
Das,
so gut sind dann einfach meine schauspielerischen Fähigkeiten.
Das kann ich durchaus verstehen. Es geht ja auch nur darum, dass man Haken auswirft als Spielleiter, so wie Patrick es gerade gesagt hat. Wenn ein Spieler darauf anspricht, dann ist es anscheinend ein Haken, der ihn interessiert und dann arbeitet man das Ganze auch aus. Aber ja, ich würde sagen, dass es ist einfach ein Spielertypen-Ding. Es gibt Leute, die möchten sowas haben. Es gibt andere, die an diesem Thema auch überhaupt kein Interesse haben, die das im Rollenspiel nicht haben möchten. Die Frage ist einfach nur, ob man vielleicht ein Werkzeug verpasst, das man einsetzen könnte. Und ich glaube, dass im Horrorbereich man da doch einige sehr interessante Sachen rausarbeiten kann. Und ganz ähnlich wie eben bei der sehr romantischen Version eines Pendragon-Plots oder so etwas. Aber ich wäre niemand, der jemanden dazu zwingen würde, ein Romantikabenteuer zu spielen, nur weil ich als Spielleiter da gerade Lust drauf habe.
Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ne? Aber offensichtlich haben wir, ich würde quasi wichtig finden, dass man klar macht, ob es vielleicht von den Spielern Bedenken dabei gibt, bevor man vielleicht so ein Abenteuer spielt. Weil, ne, wie bei vielen anderen, vielleicht eher extremeren oder emotionaleren Themen, ob Tod oder Gewalt oder ähnliches, kann man vielleicht erstmal klar machen, ob es da
Tod und Gewalt gibt. Ist ein schlechtes Beispiel.
Man kann ja auch
ein bisschen vom Stimmt, hängt ein bisschen vom Setting ab, gebe ich zu.
Ich kenne kein Rollenspiel, was ohne einen Kampf auskommt.
Tod und Gewalt, ja.
Sehr schön. Aber ich meine, es hängt ja auch davon ab, welche Tiefe man diesem Thema dann widmet. Ne? Also ja, man könnte theoretisch ja auch vieles wirklich abstrakt abhalten, anstatt hier die berühmten letzten Worte, während man am Abgrund hängt und kurz vorm Sterben ist und man lässt da sein großes romantisches Wörtchen noch ab, bevor man in die Tiefe fällt und alle sind in Tränen gerührt, könnte man es theoretisch ja auch einfach dann indirekt abhandeln nach dem Motto, ich sag die berühmten letzten Worte und das war's. Das kann dann ja auch ausreichen. Also man kann ja trotzdem diese Bindung aufbauen, ohne vielleicht gleich diese ganz romantisch-klischeehafte Tiefe da mit reinzubringen, die für viele dann ja sicherlich auch unangenehm ist.
Ja, man muss ja nicht gleich so ein Theaterstück da aufführen, genau. Sondern man kann das genauso abstrakt abhandeln. Das stimmt schon. Immer ist immer die Frage, was die Spieler abkönnen und zu was sich sowohl Spielleiter als auch Spieler entscheiden.
Was man aber auf jeden Fall einbringen kann, und damit wären wir dann beim letzten Punkt und kommen dann auch nachher zum Ende des Podcasts. Was man sehr gut einbauen kann als Spielleiter, sind aber Liebe und Romantik im Hintergrund. Also zwischen NSCs. Es macht beispielsweise sehr viel aus, wenn man dem Bösewicht eine Frau mitgibt. Oder dem Wächter, wenn er von seiner Frau erzählt. Oder von dem erschossenen Soldaten, der ein Porträt seiner Geliebten mitführt oder solche Sachen. Das sorgt dann
schon, um Leute, um die Protagonisten menschlicher zu machen. Da sind Frauen, Kinder oder Ehemänner, Ehefrauen. Klar, da gibt's keine Zurückhaltung bei mir, gebe ich dir.
Das ist genauso wie Kinder geboren werden im Laufe eines Abenteuers. Also einer Kampagne wohl eher. Das Dorf, das man immer wieder besucht, da werden Ehen geschlossen, Ehen geschieden, Kinder geboren, Kinder wachsen auf und so weiter und so weiter. Solche Sachen kann man eigentlich sehr schön einbauen. Genauso gut kann man dann eben Sachen einbauen, wie einem Nichtspielercharakter zu helfen, seine Angebetete irgendwie zu erobern. Ganz nach dem Cyrano de Bergerac-Prinzip. Also einfach nur hilft, dass sich zwei Leute finden. Auch das kann man, glaube ich, ohne Probleme ausspielen und da fühlt sich dann keiner sofort unangenehm irgendwie berührt. Ja, mich würde natürlich jetzt sehr interessieren, wie das andere Gruppen sehen und wie viel Liebe und Romantik denn bei denen so in der Rollenspielgruppe auftaucht, denn Gewalt und Tod sind allgegenwärtig in jeder Rollenspielrunde. Liegt vielleicht auch daran, dass wir mit Gewalt und Tod gar nicht so häufig konfrontiert sind, aber vielleicht dann doch eher mit Liebe und Romantik im Alltag. Das würde mich wirklich sehr interessieren und wie das dann auch gespielt wird. Ich kann allen nochmal empfehlen, sich die Artikel anzuschauen, die wir unten verlinken. Wer noch ein paar handfeste Ideen haben möchte, wie man solche Sachen einbringt, der findet in den beiden Artikeln ein paar gute Hinweise. Dann sind wir, glaube ich, am Ende des Podcastes und das war dann unsere 91. Episode, wenn es mich nicht täuscht. Und wir kommen immer näher an Episode 100 ran.
Mit großen Schritten voraus.
Ja. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen, oder?
Bis zum nächsten Mal.
Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.